Und zwar geht es heute auch um ein Familienfest. Heute geht es um Freude. Heute geht es um einen Anlass zu feiern und glücklich zu sein. So wie wir es jetzt auch hier empfinden in diesem Gottesdienst. Und zwar in Johannes 2, schon ab dem ersten Vers, da berichtet uns die Bibel von einer Hochzeit. Und ich lese uns ein bisschen aus diesem Text, um uns mitzunehmen in die damalige Zeit und die Geschehnisse, die dort passiert sind. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wir können uns jetzt ein bisschen vorstellen, was hier passiert ist. Ja, die Bibel steigt ein erst am dritten Tag der Feierlichkeiten. Bis dahin war ja alles wunderbar. Und die Bibel sagt uns, die Mutter Jesu, also Maria, ist schon von Anfang an dabei. Ja, sie hat alles mit vorbereitet und wir können uns vorstellen, dass das entweder in Nazareth, wo Maria und Josef gelebt haben, aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis so eine Feier stattgefunden hat. Von Anfang an war sie dabei. Aber nun, es passiert gerade das, was nicht passieren sollte. Ja? Das Essen war anscheinend immer frisch auf den Tisch gekommen, aber da standen die Gäste da und hatten nichts zu trinken, weil der Wein ausgegangen ist. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die Brautleute gedacht, da kommen Leute, die trinken eher Wasser als Wein. Also die greifen nicht zu dem Wein hin. Ja, also auf jeden Fall, das Problem ist dann doch entstanden, es fehlt ja an Wein, an dem guten Wein. Natürlich, Wein ist nicht zum Betrinken da, ja, im Übermaß, sondern Wein ist auch Lebensmittel und dient zur Gesunderhaltung eines Körpers, für den Ausgleich im Magen-Darm-Trakt und so weiter. Ja, aber jetzt erscheint auch die Mutter. Ja, die Mutter hat eben eine besondere Rolle in der Familie. Das ist einfach so. Die Mutter muss an alles denken. Und wenn etwas fehlt, dann schreit man, Mutter, warum fehlt es? Ja? Die Mutter fühlt sich verantwortlich, ja, aber kein schlechtes Gewissen, weil die Mütter sind nicht hundertprozentig, die können nicht alles perfekt machen, aber sie geben sich die höchste Mühe. Und in diesem Fall ergreift die Mutter Jesu, die Maria, das Wort für die Brautleute. Ja, sie ergreift das Wort und will ihnen sagen und geht zu dem Sohn hin und sagt, Junge, wir haben ein Problem, ja. Der Wein ist alle, ja. Wir haben ein Problem und wir können uns bildlich vorstellen, dass sie ihn sogar anfasst und sagt, du hast die Lösung. Schaffe es, dass die Lösung herbeikommt, ja. Und in dieser Situation reagiert Jesus eigentlich anders. Anders wie erwartet. Und Jesus will zeigen, dass zwischen göttlichem Handeln und Vorstellung der Menschen ein Unterschied ist. Gott will klar machen, göttliche Wege haben ihre Zeit und den Plan Gottes und die Erfüllung nach Gottes Wunsch und Stunde. Aber menschliche Wege, die kannst du beeinflussen. Da kannst du jetzt sagen, ja, oder jetzt kannst du nein sagen, oder ich will nicht. Ja, was menschlich ist. Und Jesus macht jetzt deutlich, indem, dass er seine eigene Mutter auf Distanz hält. Ja? Und sagt ihr Frau, also nicht Mutter, also respektvoll, sondern auf Distanz, Frau als Mensch hast du jetzt geredet. Ja? Und als Mensch spreche ich dich jetzt an, die Stunde ist nicht da. Ja, es muss Gottes Zeitplan da sein, wenn was passiert. Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell gehen muss. Ich will schnell Geld haben, ich will das schnellste Auto haben, ich will die schönsten Kleider haben, ich will schnell meine Gesundheit haben, ich will schnell den Segen haben, ich will schnell alles bekommen. Aber das ist menschlich gedacht. Göttlich ist es dann doch anders. Die Stunde ist noch nicht gekommen, um etliches in Erfüllung gehen zu lassen. Schauen wir einfach mal hin, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, respektvoll soll man mit Vater, aber auch mit Mutter umgehen. Und zwar Sprüche 15, Vers 20 sagt uns, ein weiser Sohn macht dem Vater Freude, nur ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Ja, also die Bibel sagt, die Beziehung Kind und so soll respektvoll geführt werden. Natürlich können die Eltern nicht alles vom Kind erwarten oder das Kind alles von den Eltern. Das geht nicht. Aber das Verhältnis im ausgeglichenen Ton, ja, beidseitig von der Liebe Gottes getragen. Und dann stellt sich jetzt hier die Frage, wer ist die Maria, dass sie so zu Jesus kommt und sagt, tue etwas, löse diese Situation. Wer ist jetzt Maria? Ja, wir finden ganz eindeutig über sie, sie ist die Magd des Herrn. Eine Frau, die vom himmlischen Wesen, vom Engel Gottes Besuch bekommen hat. Und diese Maria wird angesprochen. Ist sie denn bereit, für Gott ihr Leben einzusetzen? Ist sie bereit, ihre ganze Zukunft in den Dienst Gottes zu stellen? Ja, bist du bereit? Auch heute noch stellt Gott diese Frage an uns. Bist du wirklich bereit, dein Leben in den Dienst Gottes zu stellen? Maria überlegte, aber gründlich, bevor sie Antwort gibt. Ja, gründlich überlegen. Dann sagte sie, ja, ich bin die Magd des Herrn. Also nicht mehr, ich will entscheiden, welchen Plan Gott über mich haben darf, sondern der Plan Gottes möge durch mein Leben in Erfüllung gehen. Ich bin die Magd des Herrn. Und als solche kam sie vor Gott. Schön, wenn wir diese Einstellung haben. Also nicht nur einmal im Jahr oder einmal im Leben, sondern vielleicht, wenn es geht, täglich und immer wieder neu. Ja? Ja? Und was wusste die Maria über die Berufung Jesu? Ja, das, was der Engel ihr gesagt hat. Eine höhere Offenbarung hat sie nicht haben können, als die, wo der Engel sagte, dass er wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Also all das hat die Maria gewusst und verstanden und plötzlich ist ein Konflikt da und jetzt erinnerte sie sich daran, oh, Gott hat doch zu Jesus gesprochen, er wird die Herrschaft auf seiner Schulter tragen. Also löst er jetzt alle Probleme. Und als Mensch in diesem Verständnis sagt sie, jetzt habe ich das Recht, das zu sagen. Ja, haben wir immer das Recht, Gott sowas zu sagen? Herr, löse jetzt mein Problem. Haben wir wirklich dieses Recht? Oder sollten wir viel mehr darüber nachdenken, Herr, dein Wille geschehe. Ja, das ist der Konflikt. Fleisch gegen Geist oder Verstand gegen Wort Gottes. Diesen Konflikt müssen wir aushalten, aber siegreich zu Ende führen. Sonst wird etwas passieren. Ja, und jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo wir uns auseinandersetzen mit der Dienstfähigkeit und Dienstbereitschaft. Ja? Gottes Reich ist ein Reich des Dienens, weil Gott demütig ist von ganzem Herzen. Johannes 12, Vers 26 will uns daran erinnern, Die Jünger hatten einen Konflikt miteinander und jeder, der das Wort übernommen hat, hat gedacht, ich bin der Wichtigste in dieser Runde, ich habe mehr zu sagen, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, ja, ich habe die meiste Bildung und wollte vorne dran stehen. Und Jesus sagte, na, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, der wird meinen Vater ehren. Und dann geht's weiter, Matthäus 20, Vers 26, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Ja? Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ja, also hier sehen wir, es geht jetzt weniger um menschliche Autorität, wer Geld hat oder wer den besseren Posten, eine bessere Stellung in der Gesellschaft eingenommen hat, bekommt absolutes Sagen und die Vollmacht zu entscheiden, sondern im Reich Gottes geht es, ob unser Herz auch bereit ist, dem, der niedriger ist als wir, zu dienen. Die Eltern dienen den Kindern. Ja, weil sie viel geringer sind, aber sie können das, weil ihre Aufgabe das ist. Ja, sie können es durchführen, genau wie Jesus es gesagt hat. Ja, sie machen das. Und jetzt geht's weiter in der Geschichte. Ja, Johannes 2, Vers 5. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Nun finden wir auch einen Mensch, wenn er menschlich denkt und an seine Grenzen stößt, ist in der Lage, umzudenken und zu sagen, Mensch, was Gott will, das kann ich nicht verändern. Das bleibt bestehen. Ja, was er euch sagt, das tut bitte. Ja, also die Mutter geht wieder einen Schritt zurück und sagt zu den Dienern, ja, horcht jetzt auf Jesus. Er hat die volle Kontrolle, die volle Autorität. Horcht auf ihn. Ja, hört, was er euch zu sagen hat. Und so sehen wir, wir fassen nochmal zusammen, ja, es war eine peinliche Situation, die da entstanden ist. Die Hochzeit drohte eben, eine negative Wende zu bekommen. Die gastgebende Familie plötzlich fühlt sich beglückt, weil Jesus da ist. Ja, ich kann uns nur Mut machen, dass wir Jesus einladen. Ich kann uns nur sagen, es ist vom Vorteil und es ist auch ein Segen, wenn Jesus eingeladen ist, ja, in unser Leben zu kommen, mit uns zu gehen, durch alle Wege und Probleme. Und dieses junge Ehepaar hat nun Glück. Jesus war da. Ja. Wir stellen uns die Frage, worum geht es in diesem Bericht um das Eigentliche? Geht es darum, nur zu zeigen, Jesus tut Wunder? Es gibt so eine Überlegung, die liegt uns auch nahe, ja, dass Jesus kann Wunder tun. Jesus tut die Wunder, ja. Aber auch Jesus musste sich in den Plan Gottes einfügen. Er sagte, von mir aus mache ich gar nichts, sondern was ich im Himmel sehe, dass der Vater es will, nur das tue ich. Und diese Vorstellung ist auch heute noch real und präsent. Auch das, was wir bitten im Namen Jesus von unserem Vater, das kann Jesus nur erfüllen, wenn der Vater sagt, es ist der Zeitpunkt gekommen. Ja, dann geschieht das im Namen Jesus. Aber es ist auch eine Ordnung in der himmlischen Welt. Ja, ich kann nicht hingehen und mir meine Wünsche aus dem Himmel herunterladen, nur weil ich so das Gefühl habe, jetzt bin ich dran. Ja, da merken wir, dass das Fleisch sehr stark dominiert und diese Wünsche auch nicht in Erfüllung gehen können. Also es ist mehr als das, dass Jesus Wunder tut. Die andere Vorstellung ist, Probleme muss man immer sofort gelöst bekommen. Ja, wir haben schon einige Leute kennengelernt, die gesagt haben, wenn mein Gebet sich nicht erfüllt, habe ich irgendwo ein Problem. Da habe ich irgendwo bei Gott versagt. Ja, da sage ich immer, nein, wieso denn? Wir glauben, dass Gott unsere Probleme löst. Aber wir können den Zeitpunkt nicht bestimmen. So, und jetzt will ich es. Ja, und dann trotzen wir fleischlich und vielleicht auch falschen Überlegungen, dann trotzen wir vor Gott und sagen, nein, jetzt, 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 und verkrampfen uns vor Gott und die Sache geht gar nicht weiter im Segen, sondern eher im Fleisch und im Fluch. Das darf nicht passieren, sondern das will uns lernen, heute diese Begebenheit bei der Hochzeit will uns lernen, dass alles eine Ordnung hat. Ja, und auch wir im Leben, wir können nicht 20 sein und sagen, ich will die Weisheit von 70 haben. Ja, das wird auch nicht funktionieren können, weil die Zeit bringt die Reife mit sich. Ja, und wir müssen in diesen Stufen uns entwickeln. Und so ist es auch mit dem Verhältnis zu dem Himmel und zu unserem Gott. Oder hier steht's, geht es vielleicht doch um mehr, dass diese Bibelstelle uns zeigen will, dass in Jesus absolut die Autorität ist, dass es umfassend und umspannend ist, was Jesus für uns getan hat. Ja, zum Beispiel, dass er gekommen ist, um die Herrlichkeit Gottes auf die Erde zu bringen. Ja, ist viel mehr als ein Wunder zu sehen. Die Herrlichkeit Gottes oder ein Stück des Himmels und der Verheißung, dass wenn unser Leben enden wird, dann geht es weiter. Bei Gott allerdings, nicht mehr im Fleisch und auf der Erde. Bei Gott geht es weiter. Oder ein Stückchen der Liebe Gottes. Ja, gestern hatte ich Besuch gehabt, das war sehr interessant, von einem indischen Pastor. Der hatte mich angerufen, hat gesagt, ich bin da in der Nähe, darf ich mal eine halbe Stunde zu dir kommen, ein bisschen Austausch haben und Gebet. Und da kam er zu mir und da hat er mir von Indien erzählt, sagte, bei uns ist die Kultur ganz anders wie bei euch. Wenn jemand krank ist, die Leute gehen so vorbei und sagen, du hast es selbst verdient. Wenn jemand obdachlos ist, gehen sie so vorbei und sagen, das ist dein Verschulden. Ja? Oder wenn jemand gestorben ist und die Familie kommt in Existenznöte, das war dem seine Schuld, weil er vor Gott irgendwas gemacht hat. Gott hat ihn so bestraft, er musste sterben. Ja? Die Kultur ist ganz, ganz anders. Da ist kein soziales Verhalten, keine soziale Liebe vorzufinden, dass man sich gegenseitig hilft, dass die Nachbarn sich austauschen und bereit sind zu helfen. Sowas gibt es in der indischen Kultur nicht. Und er missioniert und bringt das Evangelium und hat etwas von der Liebe Gottes gesprochen. Die soll auch da sein, unter uns. Oder dass Jesus Macht und Kraft hat. Oder dass seine göttliche Identität uns deutlich gemacht wird an diesem Beispiel. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht nur der Sohn des Zimmermanns. Ja, sondern der Sohn Gottes. Das sollte klar werden. Und jetzt finden wir auch, dass es wichtig ist, dass über Jesus wir alle Bescheid wissen. Wer ist Jesus? Und so hat Jesus seine Jünger gefragt. Also nicht wild fremde Leute, sondern den engsten Kreis derer, die ihn begleitet haben, Tag für Tag. Plötzlich stand er da und sagte, jetzt will ich von euch wissen, was glaubt ihr, dass ich sei? Und ihr habt mit vielen Menschen gesprochen. Was sagen auch die Menschen, wer ich bin? Ja? Und es wurde so ruhig in dieser Runde, dass wir es kaum fassen können. Ja? Jeder war in sich gegangen und sagte, was sage ich jetzt? was sage ich jetzt? Ein außergewöhnlicher Mensch. Aber was sage ich denn? Nur Petrus ist dabei, aufzustehen und zu sagen, also wenn ich es richtig verstanden habe, du bist Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, der die Welt retten wird, der gekommen ist, um die Sünde der Menschen ja zu vernichten, damit Vergebung bei Gott möglich ist. Ja, und so sehen wir, dass das Versprechen Jesu gilt. Er hat den Tod überwunden, er hat die Schmerzen überwunden, er hat die Krankheiten überwunden, er hat die Vergänglichkeit überwunden, er hat die Sorgen, die Nöte überwunden, die Ungerechtigkeit hat er überwunden, ja sogar den Teufel selbst hat er überwunden und das wird es auch nie wieder geben. Aber die Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt erinnern wir uns an Jesu Worte zu der Hochzeit zu Kana. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, sagte Jesus bei der Hochzeit. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und genau das ist, was Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 uns auch mitteilt. Das ist noch nicht gekommen, denn das Ende ist vergangen. Ja, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und der spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ja, also diese Zeit ist nicht gekommen, aber die Bibel lehrt, sie kommt. Da wird alles vergangen sein. Ja, da wird kein Tod geben, keine Schmerzen, keine Enttäuschung, ja, keinen Teufel geben, keine Verführung geben, sondern Jesus hat alles überwunden. Ja, aber das müssen wir in uns aufnehmen, ja, dass diese Stunde noch kommen wird, ja, und dass wir nicht den Fehler machen, dass wir glauben, es muss alles jetzt passieren. Das geht nicht. Die Bibel sagt, das Erste muss vergangen sein. Das Erste ist die Schöpfung, wie wir sie jetzt finden. Das ist das Erste, was vergeht. Danach kommt die Zeit Gottes, der Plan Gottes. Der erfüllt sich hundertprozentig. Jetzt geht's weiter, weil wir beim Wunder sprechen dürfen. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge auf, und sie füllten bis zu dem Rand. Er sagte zu ihnen, schöpfet jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor, und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, auch die Jünger brauchten Überzeugungen. Und an diesem Fest fingen die Jünger an die Göttlichkeit Jesu immer tiefer zu glauben. Ja, die Krüge, 100 Liter Krüge, die wurden mit Wasser aufgefüllt. Und Jesus hat nichts weiteres gesagt. Kein Zauberwort, ja, sondern nur füllt sie auf und danach probiert. Und plötzlich war das der kostbarste und der beste Wein, den die je dort hatten. Ein Wunder, das durch Gott geschehen ist. Es war die Stunde Gottes gekommen. Ja, die Hochzeit geht natürlich ganz glücklich weiter. Können wir uns ja vorstellen. Bräutigam und die Braut strahlend und erfüllt. Das Fest nimmt eine Wende mit dem besten Wein der Saison. Ja, und das hat Jesus für sie bereitet. Ganz zum Schluss, lass uns noch mal festhalten. Wein, wo Jesus aus Wasser Wein machte, ja, ist auch in der Bibel mit einem Symbol versehen. Und zwar dieses Symbol für Wein bedeutet Freude. Ja, also es gibt ganz viele in den Psalmen auch Bibelstellen, wo gesagt wird, also damals der David und auch in Sprüchen Salomos, wo gesagt wird, wenn deine Seele trübe ist, wenn du keine guten Gedanken hast, nimm ein bisschen Wein, natürlich nichts zum Betrinken, das auf keinen Fall, aber nimm ein bisschen Wein, das erfrischt deinen Geist, deinen Körper. Du bekommst klarere Gedanken. Du siehst ein bisschen nüchterner wie vorher, wenn man so depressiv guckt. Also, ja, das im Alten Testament. Ja, und so sehen wir, Wein ist ein Symbol der Freude und der Zuversicht. Ja, und in Jesaja 55, Vers 1, das ist ein bisschen prophetisch ausgedrückt. Ja, da wird gesagt, dass jeder den Anspruch hat, kostenlos das zu bekommen, Wasser und Wein, ja, und zwar hören wir mal auf den Text. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser, geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum sollt ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euer Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes, und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu, und eure Seele wird leben. Ja, also dieser Prophet spricht jetzt in die Zukunft hinein an das dürstende Volk. Also wer satt ist, ist hier nicht angesprochen. Nur wer Durst bekommt, wer ein Verlangen hat, den spricht der Prophet an und sagt, mit deinem Geld kannst du das nicht erledigen. Diesen Durst des Lebens wirst du nicht, ja, stillen können. Ja, und so lädt Gott uns ein, dass wir das mit Freude machen. Und hier unten habe ich noch einen Satz. Gott bietet den Dürstigen und Besitzlosen Wein und Milch an. Kostenlos natürlich. Also Freude und Glaubensnahrung. Milch steht für die Grundnahrung des Glaubens. Ja, alles kostenlos. Moment, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit. Ja, alles kostenlos. Jetzt noch zum Schluss ein Lebensbericht von einem Mann, der so, da sind wir, genau, von diesem Mann, Cyrille heißt er. Dieser Mann ist vor kurzem verstorben. Im Alter von 59 Jahren, er war Leistungssportler, Fußballer in England, und seine Lebensgeschichte sagt uns, im Jahr 1989, ja, da ist ein Kollege von ihm verstorben, ja, ein Fußballer. Sie hatten zusammen im Auto gesessen, aber ein Unfall ist passiert. Und der Kollege ist gestorben bei diesem Unfall. Und diese Tragik, ein Freund von ihm ist gestorben, hat ihn so bewegt, dass er sich tiefe Gedanken gemacht hat, was geschieht nach dem Tod. Stell dir vor, du bist jung und plötzlich nicht mehr da. Die ganze Familie fragt, was passiert mit ihm? Wo geht sein Leben hin? Kann nicht sein, dass es weg ist. Ja? Und er hat sich damit auseinandergesetzt. Warum sterben Leute? Wo ist Gott in all diesem, was man menschlich als tragisch aufnimmt? Warum ist das geschehen? Gibt es dafür einen Grund? Und dann fing er an zu suchen nach Antworten und Lösungen. Plötzlich weiß er, aha, durch Jesus Christus bekomme ich ein neues Leben. Der Mensch ist dann unsterblich, er lebt in Ewigkeit mit Jesus. Er vergeht nicht. Ja? Und er erinnerte sich, und das hat er immer als Zeugnis gebracht, dass er selber Hoffnung und Frieden gesucht und Hoffnung und Frieden aus Gott bekommen hat. Und er war sehr fleißig dabei, allen Menschen das zu erzählen. Ja, da ist er als Sportler, sehr anerkannter Sportler, der hat 112 Tore geschossen während seiner Fußballertätigkeit und hat 297 Spiele, also auf dem Spielfeld absolviert. Also er war Leistungssportler, ja, in England, ein anerkannter junger Mann, vor allem wegen seiner Hautfarbe war er Diskriminierungen ausgesetzt, aber er hat immer liebevoll geantwortet. Er war immer ein freundlicher Mensch. Ja? Und er sagt den Leuten, mit Geld kann man Seelenfrieden nicht kaufen. Ja? Du kannst reich sein, kannst alles besitzen, aber den Seelenfrieden, den inneren Frieden mit Gott, du kannst ihn nicht kaufen. Ja, und so erzählt er, dass Frieden und Hoffnung nur aus Gott kommen kann. Ja, und er hat so vielen Menschen geholfen, ob reich oder arm, so vielen durch sein Zeugnis, dass viele zu Jesus fanden. Und die Witwe, ja, die ist die Julia, die jetzt um ihren Mann trauert, im Alter von 59 Jahren, ist er verstorben, ja, die sagt, er hat sich einen Platz im Fußball hart erkämpft und nie die Begeisterung für das runde Leder verloren. Er war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, weil er allen Menschen, denen er begegnete, freundlich und respektvoll gegenübertrat. Ja, und was ist das Leben wert? Das, was wir über einen Menschen sagen können. Ja, das, was bleibt, wie wir den Menschen eingeschätzt und kennengelernt haben. Und deswegen hat es einen Sinn, jetzt schon mit Jesus. Mit Jesus im Reinen zu sein und zu leben und die Eigenschaften, die Jesus uns gibt, auch ins Leben mitzunehmen. Gott segne uns alle und ich hoffe, dass wir mit dieser Predigt auch ein Wort mitnehmen können für die ganze Woche als Stärkung und als Hilfe. Gott segne euch alle. Amen.